Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Und wir haben es gerade gehört, Kinder sind ja ein großer Segen. Ja, Kinder sind ein Geschenk Gottes, aber ich denke mir manchmal auch, die Kinder, die heute so, sag mal, aufwachsen, das ist ja auch mit vielen Herausforderungen verbunden. Und gerade wenn man dann so kleinere Kinder hat, die dann in die Schule, wenn die dann losgelassen werden, das sind ja schon verschiedene Einflüsse in dieser Welt und wir brauchen ja nur in diese Welt hineinschauen. Da sieht man, es ist ja viel Not in dieser Welt. Viele Herausforderungen, viele Kriege, viele Kriegsgerüchte, viele Unwetterkatastrophen, Verrohung der Gesellschaft, wir sehen Clankriminalität. Das wird ja nicht besser in unserer Welt. Ja, und wir haben jetzt gerade da, wo ich herkomme, wieder Europapark Rust, habt ihr vielleicht auch in den Medien mitbekommen, ein kleines Kind missbraucht worden. Es ist so ein großes Elend in dieser Welt. Ja, und nicht nur das Körperliche, das, was man sieht und anfasst, sondern wenn man sieht, wie viel seelisches Not auch unter Menschen ist, die sich betäuben, weil sie mit dem allem nicht mehr klarkommen. Und das tangiert ja nicht nur die Welt da draußen, sondern wir sind ja auch immer noch in dieser Welt. Und je nachdem, wie du gestrickt bist, auch persönlich, ich kenne viele Gläubige, die auch seelische Probleme haben, die einfach mit diesem Umfeld, das immer krasser wird, dass sie einfach nicht mehr zurechtkommen. Ja, und da ist viel Not in dieser Welt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Gott sei Dank, und das müsste man ja eigentlich auch sagen, Gott sei Dank haben wir Gott und die Gemeinde Gottes, wo wir Ruhe finden. Aber ich muss euch leider sagen, ich komme in einigen Gemeinden rum und ich bin selbst in einer Gemeinde. Und auch da versucht der Teufel alles, damit die Gemeinde, ich sag mal, nicht zur Ruhe kommt. Dass die Menschen da drin nicht zur Ruhe kommen, sondern es gibt viel Menscheln unter den Geschwistern, viel Streit, viel Spaltung, viel Neid. Und man fragt sich wirklich, wo bekommen wir eigentlich noch Hilfe? Gesundheit. Wo bekommen wir Hilfe? Ja, wohin soll ich gehen, wenn wir diese Not haben? Ja, auch gerade für die Gläubigen. Und jeder von euch hat schon mal Not gehabt. Wahrscheinlich mehr als einmal. Und ich sage immer, Gott sei Dank habe ich Jesus. Ich weiß nicht, wo ich hingehen würde, weil ich bin so gestrickt. Ich weiß nicht, ob ich hier noch klarkommen würde. Aber ich habe einen großen Gott, ja, der für uns ist. Aber wenn man dann so Not hat, dann macht ja Gott es oftmals, dass er, ich sag mal, keine wirklichen Engel vom Himmel sendet, sondern er schickt oft Menschen in unser Leben, die uns trösten, die uns Hilfestellung geben, die uns ein Stück weit wieder, ja, sagen wir, diesen Aufblick auf Jesus dabei helfen. Und das ist gut. Und das ist auch das Thema heute Morgen. Wir brauchen solche Menschen in unserem Leben, die Gott benutzt, um uns vielleicht in unserer Not behilflich zu sein. Und das Thema heute Morgen, ich habe es genannt, lass du dich von Gott gebrauchen, um anderen Menschen Leben zu geben. Lass du dich von Gott gebrauchen, um anderen Menschen Hilfe oder Trost zu geben, da wo sie selbst nicht mehr können. Und da ist jeder von uns heute Morgen, der zum Herrn Jesus gehört, herausgefordert, dass wir ein Stück weit lernen. Ja, was ist denn dazu nötig? Warum soll ich das überhaupt tun? Und vor allem, wie soll ich das tun? Wie kann ich, begrenzter Mensch, mit meinen eigenen Sorgen und Nöten, wie kann ich da noch anderen Menschen eine Hilfe sein? Und das wollen wir miteinander schauen. Wir möchten dazu einen Text anschauen aus der Apostelgeschichte, und zwar aus dem 9. Kapitel, Apostelgeschichte 9. Und da wollen wir eben ein paar Grundzüge lernen. Ja, wie hilft Gott? Apostelgeschichte 9, ab Vers 36. Und ich lese mal Apostelgeschichte 9, 36 und folgende. In Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb, und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern, um zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und die Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Da wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Soweit unser Text. Und nochmal das Thema heute Morgen: Lass dich von Gott gebrauchen oder ermutigen, um anderen Menschen Leben zu geben. Und was ist dazu nötig? Das soll uns bewegen. Und das Erste, das ich uns mitgeben möchte anhand dieses Textes, dass Gott dich und mich gebraucht, ist: Erkenne die Not, um dich von Gott gebrauchen zu lassen. Zuerst ist es wichtig, damit wir anderen Menschen überhaupt helfen können, dass ich die Not erkenne, um dich überhaupt von Gott gebrauchen zu lassen. Und jetzt ist ja die Frage, ich habe uns gerade aufgezählt, was wir für eine Not haben, sei das körperlich, sei das seelisch, sei das geistlich in den Gemeinden. Und eigentlich wissen wir doch, dass es in dieser Welt ja nicht rund läuft. Und du brauchst nur in deinem eigenen Leben schauen und du merkst, ja, da ist Problem über Problem vielleicht. Das heißt, warum ist es wichtig, dass ich erst mal schauen muss, ob da Not ist? Ich denke aus folgendem Grund: Weil wir anhand dieser Not, die meines Erachtens immer größer auch wird, wir langsam abstumpfen. Wir stumpfen ab. Ja, je mehr du von dem hörst, im Fernsehen, durch die Medien, in deinem Alltag, umso mehr wird es normal. Das merke ich in meinem eigenen Leben. Ich sehe das bei mir ganz persönlich. Ich bin oft folgendermaßen, ich sehe, wenn ich am Tisch bin, das ist wenigstens die Zeit, wo ich mal kurz mich ein bisschen schlau machen kann. Ich esse was und dabei habe ich dann mein kleines iPad und dann höre ich mal Nachrichten. Und das sind so schreckliche Dinge, die man hört, wo man eigentlich sagen müsste, hey, ich bin echt schockiert. Aber was macht der Sven? Er isst dabei. Ich kann dabei essen. Ich höre mir die schrecklichsten Dinge, was passiert in Gaza, was passiert in Jerusalem, was passiert irgendwo in Eritrea, wo auch immer. Und ich sehe das zwar, aber es tangiert mich überhaupt gar nicht. Und ich kann auch danach meinen Nachtisch genießen. Ich kann nach 5 Minuten, hören mir das an, mach das zu und kann es sofort umswitchen. Ja, ich kann mit Leuten wieder lachen, ich kann mit meinen Kindern dann spielen. Es ist im Grunde genommen eine ganz traurige Situation. Es ist so normal geworden. Das haut keinen mehr vom Hocker, wenn ein 15-Jähriger irgendeinen anderen 15-Jährigen in der Schule absticht. Das ist normal. Ja, normal in Anführungszeichen. Es ist normal, wenn wir Kriege hören. Es ist einfach, es macht uns nicht mehr traurig. Ja, das ist das eine. Wir stumpfen ab für die Not. Das zweite ist, was ich in meinem Leben auch merke, wir sind zu beschäftigt. Ja, wir haben selber unser eigenes Päckchen zu tragen. Wir haben Termine, wir haben eine Arbeit, wir haben unsere eigenen kleinen oder großen Sorgen finanziell, zwischenmenschlich. Und dann mich noch um andere kümmern und die Not sehen, das sage ich oft, es reicht mir selbst schon, lasst mich bloß in Ruhe. Ja, ich kann nicht noch mehr tragen. Aber genau das möchte der Herr für uns Jünger nicht. Ja, wir sollen anders sein als die Welt, sondern wir sollen ein Stück weit die Kraft, die uns Gott zur Verfügung stellt, das sollen wir eben der Not begegnen. Und hier ist diese Tabitha ein wunderbares Beispiel, die wir hier sehen im 36. Vers. In Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Das zeigt uns schon mal, was diese Frau, das war jemand, ich weiß nicht, wie ihr euch eine Gazelle vorstellt, aber das war jemand, die war beweglich, ja, die war agil, das war kein Siebenschläfer, das war kein Nilpferd, sondern das war jemand, die hatte, sag mal, einen Blick ein Stück weit. Die hatte diese Nachfolge Jesu wirklich gelebt. Und das ist etwas über diese Tabitha. Da wird hier gesagt, sie war eine Gazelle, sie war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Hier sehen wir ein wunderbares Vorbild, wie ein Jünger Jesu eigentlich agieren soll. Sie war ja reich an Werk und Wohltätigkeit, die sie übte. Das Wort Wohltätigkeit, das kann man übersetzen mit Mitleid. Das heißt, sie hatte Mitleid mit der Not, aber dieses Wort hatte Nuance von resultierender Tat. Das heißt, sie sah die Not, ja, oh, da ist was. Da blieb sie aber nicht stehen, sondern sie tat etwas dagegen, mit ihren Mitteln. Das heißt, sie wurde eine Praktikerin. Und das ist etwas, was die Schrift uns worauf sie uns immer wieder hinweist, ermutigt. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid Täter. Ja, und gerade hier Tabitha, eine Frau, in 1. Timotheus 2, da werdet ihr Frauen auch nochmal angesprochen, ganz explizit die Frauen, wie ihr mit guten Werken umgehen sollt. Ja, ich lese gerade mal 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10. Da sagt der Paulus, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit, Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten, Gold, Perle oder aufwendiger Kleidung. Also das heißt, was Paulus hier sagt an die Frauen, ihr braucht nicht rumlaufen wie ein Kartoffelsack. Ja, nicht, dass ihr nichts aus euch macht, sagt die Bibel ja überhaupt gar nicht. Ihr dürft euch schmücken, ihr dürft euch schön machen, ihr dürft euch schön kleiden. Aber was die Bibel hier sagt, das ist nicht die Essenz des Gläubigen. Ja, das haben wir ja heute in unserer Gesellschaft auch. Zuerst mal der Augenschein zählt und alles, was du dann machst, das ist ein schöner Zusatz. Aber die Bibel sagt andersrum, ein Gläubiger zeichnet sich aus durch was? Sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Also auch hier wieder, die Bibel sagt, der Glaube ohne Werke ist was? Der ist tot. Also da sollte was kommen und die Frauen werden ermutigt, ja, aus der Kraft Gottes Gutes zu tun. So, jetzt reiben sich schon die Männer die Hände und sagen, ja, Frauen macht. Aber in Titus 2 steht auch, da sagt Paulus zu Titus, werde ein Vorbild guter Werke. Ja, genauso wie Männer, wir sollen auch schauen, wie kann uns Gott in dieser Welt gebrauchen lassen, damit wir Salz und Licht sind. Und das ist genau das, was Paulus, auch der Lukas ist es, in der Apostelgeschichte sagt. Warum hat uns denn der Herr einen Heiligen Geist gegeben? Damit ihr Kraft habt, ja, und Zeugen seid in dieser Welt. Natürlich in erster Linie zur Verkündigung. Ja, aber wie verkündigen wir denn oft? Ja, geredet ist schnell, aber wenn die Taten nicht folgen auch, und dazu gibt uns der Herr ja Kraft, dazu haben wir den Heiligen Geist bekommen, um ein Stück weit Salz und Licht, Menschen zu helfen, die in dieser Welt Not leiden. Natürlich können wir nicht die ganze Welt retten. Ja? Ich denke, Gott hat uns auch einen Schutzmechanismus gegeben. Es gibt ja Menschen, ich sage mal, die würden sich Arme und Beine rausreißen, wenn die irgendwo eine Not sehen. Das will der Herr gar nicht. Aber wir werden gleich sehen, wo er uns haben möchte. Das hat uns Gott aufgezeigt. Also, diese Tabitha ist ein Vorbild für uns. Ja? Dem soll man ein Stück weit nacheifern. Aber was geschieht jetzt mit dieser Frau? Vers 37. Und es geschieht mit den besten Leuten. Ja, egal wie viele gute Werke du hast, egal wie du mit dem Herrn unterwegs bist. Es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Ja, selbst diese Tabitha, diese wunderbare Frau, kommt irgendwann mal am Ende ihres Lebens an. Und was ist dann? Not. Ja, dann ist wieder diese Frage, ich habe das vielleicht auch schon mal erlebt in eurem Leben, dass ihr Menschen, sag mal, verliert in eurem Umkreis vielleicht, wo man sagt, Herr, warum nimmst du gerade so einen wunderbaren Menschen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, hinterlässt eine riesen Lücke. Ja, die Witwen da, die tun ja dann auch nachher um diese Tabitha weinen. Und auch hier ist wieder eine Not. Ja, und Fragezeichen. Und genau deswegen, jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen, zum Thema Hilfestellung. Deswegen ist der Herr Jesus in diese Welt gekommen. Ja, auch wenn jemand so gute Werke tut, auch wenn trotzdem kommt irgendwie wieder etwas in uns, wo wir fragen, jetzt ist wieder eine Not da. Und genau dazu ist der Herr Jesus gekommen, nämlich in Matthäus 9, Vers 35. Wisst ihr, das ist nicht der Schlusspunkt hier. Und die Not, die wir begegnen oder der wir begegnen sollen, ist auch noch nicht der Schlusspunkt. Sondern der Herr Jesus kam in Vers 35, Matthäus 9, Vers 35, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und verkündigte die frohe Botschaft vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Dazu ist der Herr Jesus gekommen. Das ist unser größtes Vorbild, wenn es um Not geht, dass der Herr Jesus nicht gesagt hat, wisst ihr was, dieser Planet hier, der ist dem Tode anheimgefallen, die Not da drin, guckt selber, wie ihr zurechtkommt, sondern der Herr Jesus selbst ist deiner und meiner Not begegnet. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du dich in deinem Leben bekehrt hast, ja, als du den Herrn Jesus als Retter erkannt hast, bei mir war es nicht so, dass bei mir alles super war und ich noch den Herrn Jesus so ein bisschen als i-Tüpfelchen draufgenommen habe, sondern ich habe den Herrn Jesus, sag mal, in den dunkelsten Stunden meines Lebens erfahren. Ja, und da hat er mich rausgerettet. Und da war ich froh, dass es jemand gibt, der sich meiner persönlichen Not erbarmt. Und dazu ist der Herr Jesus gekommen, ja, um diese Ketten zu sprengen. Und er sagt ja hier auch in Vers 36, er hatte Mitleid mit ihnen. Wisst ihr, der Herr Jesus hätte nicht hier runterkommen müssen. Der hätte auch sagen, komm, macht jemand anders, macht selbst. Sondern er kam, um meiner persönlichen Not zu begegnen. Ja, und ich wüsste nicht, ich habe es gerade schon gesagt, wo ich heute wäre, sicherlich nicht hier. Ich wäre wahrscheinlich schon fünfmal, hätte ich den Löffel abgegeben. Ja. Viele meiner Freunde sind schon lange tot mit meinem Lebensstil, den ich früher gehabt habe, mit Drogen, Alkohol und was weiß ich. Aber da kommt jemand und sagt, hey, den habe ich so lieb, den möchte ich retten. Und das ist schon Motivation, ja, um, sag mal, der Not in dieser Welt zu begegnen. Der Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, und das ist eben, das kann körperliche Not sein. Ja, das kann aber auch Sorgen sein, das kann Streit sein. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen, was dich umtreibt in deinem Leben. Ob es Menschen sind, ob es vielleicht eine körperliche Not ist. Vielleicht sind es Depressionen. Ja, oder dass es dunkel in deinem Leben ist. Vielleicht ist Sünde, ja, die dich bindet. Egal, wo du stehst heute Morgen. Ich möchte wirklich Mut machen, dass Jesus da ist, um dir Hoffnung zu geben. Egal, wie aussichtslos das auch ist, der Jesus ist da und ich im Boot. Selbst wenn die Wellen drüber gehen. Und deswegen die erste Frage hier, das ist eigentlich eine ganz simple Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Erkennst du die Not? Wie gehst du mit Not um? Ja, da draußen, in deinem Umkreis. Sagst du, nö, hab genug? Oder sagst du, hey, da war jemand, der hat mich gerettet, okay, vielleicht. Aber jetzt, das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt ist, erkenne erst mal die Not. Mal wieder ganz neu, okay, hab einen Schritt drüber, über den Tellerrand, okay. Das zweite ist, sei bereit, um dich von Gott in dieser Not gebrauchen zu lassen. Das ist das Zweite. Zu erkennen ist gut, ist schon mal der erste Schritt. Den haben schon ganz viele Menschen da draußen verloren, vielleicht sogar einige Gläubige. Aber jetzt sei bereit, dieser Not zu begegnen. Und das sehen wir wieder in unserem Ausgangstext, Vers 38. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Ich habe es gerade schon gesagt, ja, ich sage es aber nochmal, die Not da draußen in dieser Welt ist riesig. Das ist ein Berg von Not. Und menschlich gesehen ist es für mich vollkommen verständlich, wenn du sagst, ich habe meine eigenen Probleme. Aber jetzt nochmal, Heiliger Geist, Jesus, Jünger. Was hat denn der Herr Jesus gesagt? In Johannes 20, Vers 21. Wie mich der Vater in diese Not gesandt hat, so sende ich wen? Meine Nachbarn. Das ist es doch oft, oder? Oder den Bruder, den Ältesten, den Vollzeitler. Hauptsache schnell, nichts mit der Not zu tun haben. Der Jesus hat gesagt, so wie ich auch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Als, sagen wir, 5000 Leute auf diesem Berg sind und Nahrung brauchen, eine Riesennot ist, was machen die Jünger? Sie gehen zu meinem Jesus und sagen, was soll man machen? Herr, hilf du! Und was sagt der Herr Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen. Wer? Ja, mein Nachbar, der da, der ist Koch. Ja, nein, du und ich. Wir sollen den Menschen ein Stück weit begegnen. Und deswegen, wir sehen hier, ich finde es so wunderbar, wie Gott seine Fäden ja so zusammenspinnt, damit er genau dieser Not hier bei dieser Tabitha begegnet. Nämlich, er setzt genau einen Petrus in das Umfeld von dieser Tabitha. Ja, er hätte jeden anderen nehmen können, er hätte Engel senden können. Nein, er nimmt diesen Petrus und setzt ihn genau nach Joppe. Und das ist ja bei Lydda. Und jetzt will er genau diesen Petrus benutzen, um dieser Lydda zu helfen. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum dich Gott genau an dem Ort gesetzt hat, wo du gerade bist? Also jetzt nicht an dem Platz, sondern in deinem Umfeld. Warum hat dich Gott hier vielleicht nicht nach Frankfurt oder Berlin gesetzt, sondern hier in die Weltstadt Niederrosbach, in diese Gemeinde, ja, an deinen Arbeitsplatz, in genau deine Familie? Ich habe mich das schon oft gefragt. Ja, warum gerade hier mit solchen lieben Menschen in Dierdorf? Warum bin ich hier? Warum? Weil Gott einen Plan hat. Ja, das hört immer so abgedroschen an. Nein, aber Gott hat mit dir einen Plan. Und das Christsein ist eigentlich ganz einfach. Wir sollen nur zwei Dinge machen. Gott verherrlichen, ihn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, um Zeugnis zu sein, ja, den Menschen zu begegnen. Gott hat dich genau in dein Umfeld gesetzt als Gläubiger, wo du bist. Du brauchst nicht die ganze Welt retten. Aber da, wo er dich hingesetzt hat, da darfst du ein Licht sein. Und das hat auch der Paulus verstanden. Wisst ihr, Paulus hatte Gaben, da kann man nur mit den Ohren und mit den Augen schlackern. Aber selbst Paulus wusste, er kann nicht die ganze Welt retten. Und er sagt im 2. Korinther 10, Vers 13, er sagt, wir aber wollen uns nicht in das Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Das heißt, Gott hat dir und mir, 2. Korinther 10, 13, einen Wirkungskreis zugemessen. Ja, ich weiß nicht, wie groß der bei dir ist. Ja, aber nochmal, du musst nicht die ganze Welt retten. Aber Gott hat dir Gaben gegeben, er hat dir ein Glaubensmaß gegeben, dass du in deinem Umfeld einen Unterschied machst aus der Kraft Gottes. Wisst ihr, das ist das eine. Wenn du sagst, ich bin überfordert, Gutes zu tun, sage ich, mach doch das, was du vorfindest in deinem Umfeld. Fang bei deinem Ehemann an, fang bei deiner Ehefrau an. Dann geh zu den Kindern über und dann schau mal, ob vielleicht du einen größeren Wirkungskreis hast, vielleicht die Gemeinde hier, vielleicht dein Nachbar. Ich weiß es nicht, aber Gott wird dir das zeigen. Aber Gott rüstet dich aus. Und das Zweite ist, Gott hat dir eine Lebensgeschichte mitgegeben. Ich habe mich schon oft gefragt, Herr, warum hast du mein Leben so gestaltet? Warum hast du es nicht ein Stück weit anders gemacht? Vielleicht ein Stück weit einfacher. Ja, und bei dir ist das sicher auch so. Du hast Dinge erlebt, wo du sagst, da kann ich drauf verzichten. Aber das Interessante ist, dass Gott uns in diesen Herausforderungen, die uns nicht gefallen, tröstet, damit wir wiederum anderen zum Trost sein dürfen. Und ich habe es öfter schon in der Seelsorge. Weißt du, du kannst die Menschen mit Bibelversen totschlagen. Du kannst denen sagen, lies mehr Bibel, Kopf hoch, es wird schon wieder toll. Gut gemeint. Aber ich habe gemerkt, wenn ich Seelsorge brauche und da kommt jemand, der hat genau das Gleiche erlebt wie ich oder zumindest ähnlich, wisst ihr, da braucht mir keine 15 Bibelverse sagen. Ich sage einfach nur, ey, du verstehst mich, ich höre dir zu. Dich nehme ich ernst. Ja, wir haben in der Gemeinde jemand, Rainer Wende, der hat von Grund auf, war der krank. Den haben sie gesagt, du wirst keine 20 Jahre alt. Der lebt heute noch mit 75. Der kann krebskranken Patienten anders begegnen als ich, irgendwie aus der Theorie. Der hat einen Zugang. Und deswegen frag dich mal, was hat dich geprägt in deinem Leben, wo du vielleicht sagst, das gefällt mir nicht, aber du kannst Licht sein für andere in diesem Bereich. Ja, das können Eheprobleme sein. Ja, dass Gott dich durch welche Dinge geführt hat, wo du sagst, kenne ich. Aber Gott hat uns durchgeführt. Das kann eine Krankheit sein, ja, wo du sagst, ja, kenne ich aus Erfahrung. Ich war am Boden, aber Gott hat mich durchgeführt. Ja, das muss nicht immer theoretisch sein. Deswegen, Gott erwartet nicht von uns Dinge, die wir nicht tun können. Deswegen schau mal in deinem Leben, was du da benutzen könntest. Gott hat dich an einen Ort gesetzt und jetzt möchte auch, dass du mit deinem Wirkungskreis und mit deiner Geschichte ein Stück weit aus Gottes Kraft Jesus verherrlicht. Aber was ist dazu nötig? Ja, die Bereitschaft aufzustehen. So, und jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Ja, Vers 39. Was macht der Petrus? Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Wisst ihr, ich habe euch jetzt über die Not informiert. Euer Hirn rattert vielleicht auch schon. Okay, Not, ja. Aber der Punkt ist, wenn wir jetzt aus dieser Predigt gehen und es geschieht wieder nichts, Tja, dann ist wieder das wie vielleicht so oft am Sonntag. Es bleibt einfach nur Theorie. Und deswegen hier die Bereitschaft aufzustehen. Der Petrus steht auf. Und da habe ich so an mein Leben gedacht, wie ist denn das bei mir, wenn ich die Not sehe? Und da kam mir dieses Bild meiner Couch in den Sinn. Ich habe eine wunderbare Couch bei mir stehen. Ich habe nicht so viele tolle Sachen in meiner Wohnung, das ist normal. Aber die Couch, die ich habe, die ist echt bombastisch. Das ist ein echt tolles Teil. Und ich habe mir selbst verboten, so für mich im Dings, vor 9 Uhr abends gehst du nicht auf diese Couch. Warum? Du kommst da nicht mehr hoch. Du willst nicht mehr. Und dieses Bild habe ich so gemerkt auch in meinem Glaubensleben. Wie oft bin ich zu egozentrisch, zu müde, ich habe keine Lust, ich denke, ja, der andere kann es machen, der ist da geeigneter, ich habe keine Finanzen, ich habe keine Gabe dazu und schon bleibe ich auf meiner Couch geistlich. Und das ist eigentlich traurig und das ist das, was auch der Herr Jesus sagt. Ja, ich bin gekommen auf diese Welt, frohe Botschaft ist da, ich habe Mitleid mit euch und was sagt der Herr Jesus dann im weiteren Verlauf? Es ist viel Not, es ist viel Ernte da, aber was? Es ist wenig Arbeiter. Frag dich mal, ob du so jemand bist, wo sagt, nee, Arbeiten im Reich Gottes ist nicht so mein Ding. Das ist das Problem. Dafür dürfen wir beten. Der Herr sagt, betet, dass er Arbeiter ins Reich Gottes sendet, in diese Not. Und vielleicht bist du derjenige heute Morgen, der ein Stück weit hier aktiv werden kann. Letztendlich, woher kommt die Motivation? Wisst ihr, ich habe euch vielleicht jetzt auch, man kann ja auch als Prediger Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Oh, ich blöder Christ, ich dummer Christ, ich habe schon wieder versagt. Motivation ist eine Sache, aber die vergeht. Ja, was ist meine Motivation, auf dieser Couch mal hochzukommen? Ja, und das geschieht leider viel zu wenig. Ich habe nur eine Motivation. Die habe ich euch eigentlich schon gesagt. Er, der reich wurde, wurde um meinetwillen arm, damit ich durch seine Armut reich werde. Wisst ihr, das ist die einzigste Motivation, die ich habe, dass ich jemanden sehe, der das nicht für mich hätte tun müssen, der mich hätte in der Gosse hätte sitzen lassen können, aber der Herr Jesus war so gut. Und ich in mein Leben gekommen, ich sage mir manchmal, ja Sven, da kriegst du nicht mal deine 5 Minuten die Beine hoch und gehst jetzt. Wisst ihr, weltlich gesehen, wenn dir jemand was Gutes tut, die ganze Zeit, zumindest der Anstand verlangt es, dass du ein Stück weit dem entgegenkommst. Ja, wie viel mehr dem Herrn Jesus. Wisst ihr, und wir können uns nichts bei Gott verdienen. Er liebt uns auch auf der Couch. Aber die Motivation ist anders, wenn ich sehe, was er für mich aufgegeben hat. Wisst ihr, ganz praktisch für euch, welchen Wirkungskreis hast du? Kennst du deinen Wirkungskreis? Wenn nicht, erbitt ihn von Gott. Sprich mit Menschen, die dich kennen. Sprich hier mit den Verantwortlichen. Sag einfach, ich möchte Gott dienen, aber wo siehst du mich? Was kann ich tun? Das Zweite ist vielleicht hat dir der Herr schon eine Person aufs Herz gelegt heute Morgen, wo du sagst, ja, ich weiß, da ist Not. Da könnte ich vielleicht mal ein Stück weit. Ja? Und zumindest bete dafür, für die Person. Ja? Bete, dass es besser wird. Aber auch fragt euch als Gemeinde, wo könnt ihr als Gemeinde in Niederrosbach und Umgebung eine Gemeinde sein, wo nicht nur, ich sag mal, die Theorie, die ist wichtig, hochgehalten wird, die biblische Lehre, sondern wo ist Not? Wisst ihr, ich sage das zur Beschämung. Wir haben in Dierdorf ein Etablissement. Ihr versteht, was ich meine. Das ist ziemlich groß. Und da sehe ich täglich an meinem Bürofenster Menschen vorbeilaufen. Die kommen aus Rumänien, die kommen aus Bulgarien. Junge Frauen, die in diesem Etablissement arbeiten. Und ich sehe in die Gesichter. Wisst ihr, und ich frage mich, was machen wir? Und die sind zum Teil, ich weiß das aus Quellen, die machen das nicht zum Teil freiwillig. Ja, die werden dazu gezwungen. Und ich frage mich, was können wir als Gemeinde in Dierdorf tun? Wisst ihr, wir können jeden Sonntag den Herrn loben und wunderbar, aber was machen wir ganz praktisch? Ja, Salz und Licht sein, das ist für uns echt eine große Herausforderung. Deswegen auch fragt euch mal, wenn ihr schon nicht raus könnt, könnt ihr vielleicht Werke unterstützen, die genau das aufgreifen, was wir vielleicht nicht tun können. Ja, auch hier. Denn wir haben oft Ausreden, Es gibt immer wieder etwas, was wir tun können. Okay, letzter Punkt, der ist kurz. Ja. Ich habe euch gezeigt, beziehungsweise ich hoffe, die Schrift hat uns gezeigt, die Not erkennen ist wichtig. Wir sollen bereit sein, dieser Not zu begegnen. Aber was heißt das jetzt ganz praktisch? Nochmal ganz praktisch. Was ist nötig? Und jetzt sagen Leute bei euch vielleicht, aber ich habe doch keine Seelsorgeausbildung. Ich habe kein Theologiestudium. Ich habe die Bibel noch nicht dreimal am Stück durchgelesen. Ach, meine Finanzen und meine Gaben kenne ich auch nicht. Was soll ich schon tun? Was macht der Petrus? Wisst ihr, eins dürfen wir nicht vergessen, Geschwister. Die Apostel, die Jünger, waren auch nur einfache Fischer. Ja. Gott hat sie gebraucht. Und deswegen schaut nochmal in Vers 40, was macht der Petrus? Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Das Erste, was er tut, ist, er macht den Dienst im Verborgenen. Menschen zu helfen, ihrer Not zu begegnen, das muss nicht immer an die große Glocke gehangen werden. Das muss nicht immer mit ganz viel Tram-Tram sein. Wisst ihr, ich hätte wahrscheinlich gesagt, erstmal Not ist da, lasst sie mal alle hereinkommen, damit ihr jetzt seht, wie vollmächtig das Sven ist. Aber der Petrus sagt, lasst sie alle mal rausgehen. Geht keinen was an. Und deswegen begegne der Not, indem du vielleicht einfach mal einen Geschwister anrufst. Oder mal beiseite nimmst und fragst, wie geht's dir? Du, ich habe den Eindruck, sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Sollen wir mal füreinander beten? Ist irgendwas? Okay. Das ist praktisches Christsein. Wisst ihr, wo ist jemand bei euch, der vielleicht schon länger nicht mehr in der Gemeinde war? Ah ja, stimmt, da war ja mal jemand. Mal besuchen gehen. Ja, fragen, wie geht's dir? Ein Werk unterstützen, habe ich gerade schon gesagt. Ja, wenn ich es nicht kann, vielleicht finanziell, 20 Euro im Monat, mach damit irgendetwas. Evangelisieren, ja, das muss nicht immer hier draußen Marktschreier sein, sondern vielleicht in der Arztpraxis. Wenn du jemanden siehst, gib ihm ein Traktat mit. Ja, komm mit ihm ins Gespräch, im kleinen Bereich. Aber was Petrus hier macht, er betet vorher, er kniet nieder und betet. Ich denke, das ist ausschlaggebend. Nicht so wie ein wild gewordenes Huhn jetzt rumrennen und der Not begegnen, sondern Herr, was willst du? Ja, ohne dich kann ich es ja sowieso nicht. Ja. Und das Letzte hier, was er macht, er betet, er steht auf und dann er gibt Handreichung. Er wendet sich zu dieser Tabitha. Wisst ihr, ich dachte mir, was der Petrus macht hier, ist eigentlich menschlich gesehen dumm. Da ist ein Leichnam. Ja, wer gibt auf diesen Leichnam noch einen Pfifferling? Ist doch menschlich gesehen unmöglich. Aber wie oft sind wir auch als Gläubige, wenn wir sagen, hat es überhaupt noch einen Sinn? Ich kenne doch den, der Not hat. Der ist schon fünfmal gefallen. Ach komm, das bringt gar nichts. Wisst ihr, dann kommt noch unsere Endzeittheologie dazu, die dann sagt, es wird sowieso alles immer schlechter und das wird es auch. Deswegen brauchen wir nichts mehr machen. Das stimmt nicht. Der Luther hat gesagt, und wenn morgen die Welt untergeht, was? Da würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Deswegen hab Glaube, dass Gott in den hoffnungslosesten Fällen dich gebraucht. Und dann, er sagt, steh auf. Und sie steht auf und sie setzt sich hin. Und das wünsche ich mir für euch, dass wir den Glaube haben, in deinem Wirkungskreis der Not zu begegnen. Und dass wir wirklich dann erwarten, dass Gott auch wirkt. Und in Vers 42, und damit schließe ich, es wurde aber in ganz Joppe bekannt und es wurden viele gläubig an den Herrn. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen, oder? Wir wollen die Menschen erreichen, wir wollen, dass eine Gemeinde lebendig ist. Das geht aber nur, wenn sich jeder von uns ein Stück weit in der Kraft Gottes gebrauchen lässt. Deswegen, erkenne die Not, sei bereit, in deinem Wirkungskreis der Not zu begegnen und dann schauen wir mal, was geht. Praxis, bete und dann geh. Wünsche ich euch. Beten wir noch?